Da Gesünde sein, darf es niemand
das wissen. Das war das Intro. Vielen Dank, Christian. Ich habe dich bedroht. Irgendwann werde ich mal die Kamera laufen lassen und das nicht rausschneiden. Aber genau das ist die Frage. Kann denn Geldanlage Sünde sein? Darum dreht sich das heutige Video mit Christian Röhl. Schön, dass du dir die Zeit gefunden hast. Ich glaube, zukünftig wirst du nicht mehr singen für mich. Hallo.
Ach, Richie, für dich doch immer. Wir machen irgendwann mal eine Spezialfolge nur mit den Takes von dem, was vor und nach der Sendung so läuft.
Das wird sich wirklich, wirklich lohnen. Also, aber Schatz beiseite, das Thema haben wir gerade angesprochen. ESG ist natürlich in allem Munde ökologisch, sozial, ökonomisch, korrekt, ökologisch, nicht ökonomisch. Ups, das war ein falscher Versprecher. Korrektes Anlegen. Und ich würde ganz gerne heute mal mit Christian Röhl darüber sprechen, ist das wirklich die Quintessenz, wo man sagt, langfristig kann ich damit wahrscheinlich den Markt outperformen, weil viele Anleger in diesen Trend vielleicht einsteigen möchten und deswegen diese Aktien, die in diese Schubladen gepackt werden, vielleicht besser laufen können, weil der Kapitalzufluss höher ist. Oder ist er der Meinung, ja, ich bin eher nicht Engelchen, sondern Teufelchen und ich möchte lieber sündhafte Investitionen tätigen. Wir sprechen dann irgendwie von Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Waffen, sind das Themen, die du zumindest nicht kategorisch ausschließt. Das heißt ja nicht, dass du nur die kaufen musst, aber gehören die für dich auch zum Anlagenspektrum hinzu. So, wieder alles Problem von mir. Ich stelle so viele Fragen und keiner weiß mehr, ob alle angekommen sind und beantwortet werden. Aber schläg doch mal los, wie stehst du denn grundsätzlich zu dieser Himmel-Hölle, gut, schlecht, Engel-Teufel-Anlagestrategie?
Ach Gott, wer mich kennt, weiß, dass ich zwar ein gläubiger Mensch bin, aber nicht so getrieben bin von diesen religiösen Dogmen, ja. Das stellen wir immer wieder in der Geldanlage fest. Es hilft, sehr feste Überzeugungen zu haben, aber wenn man die dann mit so Feuereifer verkündet, dann wird's auch nicht besser. Da haben allenfalls Medien was davon, die Reichweite erzeugen wollen, aber also Anlegern bringt das nichts, dogmatisch zu argumentieren. Ob jetzt jemand in bestimmte Branchen investieren mag oder nicht, mein Gott, das ist eine Frage der eigenen Maßstäbe und des eigenen Wohlfühlens. Das muss doch jeder mit sich selber ausmachen, ob er denn nun in Alkohol, in Glücksspiel, in Waffen oder in bestimmte Länder, es gibt ja ganze Länder, die vielleicht auch einfach nicht vertretbar sind als Investment, das ist ja schon mal wieder ein eigenes Thema, ob man das machen möchte oder nicht, das sollte jeder für sich selbst entscheiden. Man sollte nur nicht unbedingt diesen Fehler oder unsympathischen Zug zeigen, das dann so wie so ein moralisches Banner vor sich herzutragen, die eigene Überzeugung, weil man dann besonders gut ist. Man soll es einfach mit sich selber ausmachen, man kann seine Gründe nennen, man kann sich mit anderen austauschen, aber niemand ist jetzt irgendjemandem moralisch überlegen, weil er in irgendetwas nicht investiert und niemand ist jetzt moralisch unterlegen, weil er in bestimmte Investments hineingeht. Es gibt für alles hoffentlich gute Gründe, die rational nachvollziehbar sind und das sollte man tun. Ich will aber nochmal einen Schritt zurück, lieber Richie. Du hast nämlich anfangs gefragt, macht es Sinn, in ESG zu investieren, weil es da eine Outperformance gibt. Ich glaube, wenn wir über ESG, also Environmental, Social, Government-Themen sprechen, ist es nicht so relevant, ob da eine Outperformance erzielt wird, ob man das will, sondern man wird vielmehr in den nächsten Jahren allein durch die ganze EU-Taxonomie stärker dort reingedrängt werden, als einem das lieb ist und man muss im Gegenteil eher aktiv sagen, ich will das nicht, als dass man sich bewusst für ESG entscheiden will. Es ist ja ganz klar vom Regulator vorhergesehen, dass auch in der Bankberatung und in der Realität von Produkten ESG eine immer größere Rolle spielen wird. Insofern, da kommt man automatisch rein. Nur wenn man das nicht möchte, dann braucht man sozusagen ein Opt-out.
Vielleicht auch ganz wichtig, dass einfach jeden, also ja, die Videos bei uns häufig und regelmäßig schaut, dem ist es oder der ist es eh klar. Aber wichtig, nur weil ich eine Aktie von einem besonders ökologisch korrekten Unternehmen kaufe, hat das Unternehmen ja selber erstmal nichts davon. Das ist auch ganz, ganz wichtig an all diejenigen, die schon jahrelang an der Börse Bescheid wissen und unterwegs sind. Die wissen, ich kaufe die Aktie von einem anderen Verkäufer, Akteur an der Börse ab. Das Unternehmen selber hat erstmal nichts davon. Aber insgesamt muss man sagen, steigende Börsenkurse, Börsenwerte von Unternehmen haben natürlich für die Unternehmen selber ja, positive Nebeneffekte, sei es jetzt darum, dass man leichter die Übernahme von anderen Unternehmen machen kann, sei es darum, dass man leichter neues Geld gewinnen kann, weil der Kurs gut war. Ich glaube, das sind Punkte, wo man sagen kann, das hilft den Unternehmen und damit unterstützt man diese Unternehmen ein bisschen, wenn ich speziell diese Werte kaufen würde. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung, oder? Bist du da?
Ja, das ist natürlich ein Thema, insbesondere wenn es Unternehmen sind, die sich auch noch refinanzieren müssen, weil sie noch nicht so etabliert sind, dass sie sich komplett aus dem Cashflow selber finanzieren können. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Aber man sollte an der Stelle auch auch nicht so tun, als wenn das immer so klar wäre, was jetzt moralisch einwandfrei ist, was ökologisch gut ist. Ja, sondern sehr häufig sind das Themen, über die man sehr, sehr engagiert diskutieren kann. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Wir sind uns erstens sicherlich darüber einig, dass es positiv ist, wenn es uns gelingt, dass wir Energie aus erneuerbaren Prozessen gewinnen können. Also nicht mehr irgendwie Öl verbrennen müssen, wo man ja schon sieht, also wenn das oben schwarz rausqualmt, das kann nicht in Ordnung sein. Wenn es also uns gelingt, das erneuerbar zu machen, das ist eine gute Sache. Das kann zum Beispiel durch Sonnenenergie passieren. Die Sonne schickt uns keine Rechnung, hat Franz Alt schon Ende der 70er Jahre ein Buch überschrieben. Das stimmt auch, aber es gibt natürlich eine wirtschaftliche Gesamtrechnung. Die bedeutet zum Beispiel, dass wir für Photovoltaikanlagen bestimmte Glassorten haben müssen, Spezialgläser, die wiederum aus China stammen, und zwar aus Provinzen, in denen Zwangsarbeit von Uiguren wohl nicht nur irgendwie ein Geheimdienstgerücht ist, sondern tatsächlich Fakt. Insofern, was mache ich jetzt, wenn ich in Photovoltaik investiere, vielleicht sogar genau in solche Glashersteller oder in US-Unternehmen, die 80% abhängen in ihrem Geschäft von diesen Glasherstellern? Bin ich jetzt gut oder bin ich böse? Anderes Beispiel, zweitens, aus Deutschland, Heidelberg Zement. Zement ist eine der energieintensivsten Branchen überhaupt. Und demzufolge ist Heidelberg Zement momentan nicht das, was man als nachhaltiges Unternehmen klassifizieren würde. Darf ich deswegen dort nicht investieren, wenn ich ein guter Investor sein möchte? Oder ist es nicht eher so, dass ich dort investieren muss, um dem Unternehmen Mittel zur Verfügung zu stellen, und die müssen sich refinanzieren, damit es die Zementproduktion grün aufstellen kann? Denn wenn es gelingt, die Zementproduktion CO2-mäßig besser zu stellen, den Fußabdruck der Zementproduktion zu reduzieren, dann habe ich da einen ganz, ganz anderen Hebel, als wenn ich jetzt bei irgendwelchen kleinen Maßnahmen im Privatbereich anfange.
Einmal das, aber wenn du gerade bei Zement bist, fällt mir gleich ein, neben diesem Energieaufwand dafür ist es, klingt total langweilig und profan, der Rohstoff Sand, der langsam immer knapper wird, weil man kann ja nicht irgendeinen Sand nehmen, muss eine spezielle Sandsorte sein, die halt auch dann sich nachher dementsprechend verbindet. Also auch das, muss man sagen, gehört auch noch mit dazu. Und es gibt so viele Facetten. Nehmen wir auch mal Autohersteller, die ganz klassische PKWs herstellen, die aber auch als Unterkonstruktion für Militärfahrzeuge dienen können. Also ich glaube, auch da ist die Frage, inwieweit geht man in diese Schiene rein, gut, schlecht, positiv, negativ, oder erneuerbare Energien. Häufig wird dafür Unmengen an anderen Rohstoffen, Kupfer zum Beispiel für die Windräder benötigt, oder für E-Autos unglaubliche seltene Erden, um die Batterien zu speisen. Auch da ist einfach immer eine Waage drin. Und ich bin auch ganz deiner Meinung, es ist schwierig, da so über einem erhaben zu sein und sagen, gut, schlecht, überlege ich noch, gut, schlecht. Das macht schwierig.
Weißt du, das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Das muss jeder für sich selber ausmachen. Also wenn jemand sagt, hey, also für mich ist der Nutzen bei der Photovoltaik sehr groß und ich kann das sowieso im Einzelfall nicht nachvollziehen, und ich investiere jetzt in Photovoltaik-Module, in Hersteller, in Betreiber, dann ist es fein, es ist eine schlüssige Argumentation. Wenn jemand sagt, nee, also ich gucke auf die komplette Wertschöpfungskette, ich will das nicht, und das ist dieses Zwangsarbeitsthema, das ist so schlimm, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, das ist auch gut. Ja, nur beide sollten das für sich selber als Entscheidung sehen und nicht das anderen als moralischen Kompass vorschreiben.
Wenn wir jetzt aber mal ganz kurz in die Vergangenheit gehen, ich habe hier mal den Wise Fund rausgesucht, einer der Fonds, die am längsten, ich glaube seit Sommer 2002 aufgelegt sind und wirklich in diese Sünden Branchen investiert sind, also Tabak, Alkohol, Waffen und Glücksspiel. Was nicht dabei ist, ist, glaube ich, so Sachen wie Öl- und Gasförderanlagen, sie sind nicht dabei. Da muss man sagen, das sind ja nicht unbedingt die Hightech-Werte dabei. Also würde man auch sagen, erwartet aber nicht vielleicht zwangsläufig die Riesensprünge. Ich habe jetzt mir den Chart im Vergleich zum Dow Jones mir hinten hier reingelegt bei Yahoo Finance. Und da sieht man, nach der Auflegung hat sich trotzdem, klar, neuer Markt und Dotcom-Blase, dann ging erstmal diese anderen Werte vielleicht ein bisschen besser, hat man ja eine ganz, ganz klare Outperformance von diesem Wise-Fonds gegenüber dem Dow Jones gesehen. Aber wenn man das Ganze mal langfristig betrachtet, muss man sagen, hat sich hier der Dow Jones wesentlich besser entwickelt als der ja, Sünden-ETF. Ist das für dich irgendwo klar, weil es jetzt, wie ich angesprochen habe, wegen der Technologisierung und da einfach weniger Tech-Werte drin sind? Oder bist du komplett anderer Meinung und sagst, das kann vielleicht andere Ursachen haben? Oder lege ich falsch? Und es gibt doch, Glücksspiel ist Tech, da bin ich, glaube ich, dabei. Da gibt es viele Technologiewerte, die Online-Spiele betreiben.
Also, weißt du, ich finde diese Definition ja von Sündenaktien interessant, weil du hast auf der einen Seite Genussmittel dabei. Ja, und also jetzt zu sagen, also ein Alkoholhersteller, Schnapshersteller wie eine Diageo oder eine Constellation Brands ist eine Sündenaktie. Boah, also da musst du aber schon... Da muss ich schon richtig verbittert rausgucken, ja, aus der Wäsche. Ja, dann hast du
willst doch hier einfach nur positive Kommentare sammeln, oder? Gib's doch zu.
Nee, also wenn ich jetzt sagen würde, also ich meine, komm, ich fühle mich jetzt da so ein bisschen erinnert an so einen alten Liedtext von den Toten Hosen. Von Vatikan bis Taliban sieht man, dass es stimmt, dass die ganzen Abstinenzler noch immer die schlimmsten sind, ja. Also insofern, das ist Alkohol. Dann hast du, das ist in Maßen genossen jetzt auch nicht schädlich, sondern ist ein Kulturgut. So, Tabak ist eine legale Droge. Dann mit Waffen kannst du Menschen wirklich töten, aber gleichzeitig auch ein Gleichgewicht der Kräfte herstellen, um das, was wir in der Ukraine sehen, vielleicht auch, das hätte man mit mehr Waffen, mit entschlossenerer Bündnispolitik vielleicht, man weiß es nicht, verhindern können. Immerhin ist klar, momentan dieses 2%-Ziel der NATO wird endlich ernst genommen, auch hier in Deutschland. Wir werden in den nächsten Jahren 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr stecken über ein Sondervermögen, also de facto über Schulden, aber Sondervermögen klingt besser. Und das Ganze soll jetzt nicht nachhaltig sein. Also das wird schwierig, diese Argumentation aufrechtzuerhalten. Der Staat haut 100 Milliarden raus, aber Waffen sind Sünde und man darf nach Taxonomie da nicht mehr rein investieren. Irgendwie muss diese Industrie natürlich auch das Kapital haben, um Innovationen zu fahren. Also das wird sehr, sehr schwierig, diese Ausdeutung zu finden. Und da reden wir nicht nur über den Aktienmarkt, sondern da reden wir insbesondere natürlich über den Fremdkapitalmarkt, über Anleihen sowie natürlich auch über Konsortialkredite und Bankkredite, weil da ist das Thema ja viel einschneidender. Ja. Also insofern, ich halte wenig davon, diesen gesamten Bereich Sünden so zu definieren, sondern man sollte sich jeden einzelnen Sektor, jedes einzelne Segment dort anschauen und am besten auch jede einzelne Aktie. Und wenn du damit anfängst, Glücksspiel, ja, da hast du momentan einen sehr starken Tech-Fokus, beziehungsweise du hast eine Transformationsstory. Das sind ja auch Unternehmen, die klassischerweise aus dem Buchmacherbereich kommen und die in den letzten 10 Jahren halt die Aufgabe hatten, das Ganze auch gegen neue Wettbewerber zu verteidigen. Das ist also eine Transformationsstrategie und ob das jetzt Sünde ist oder nicht, ist auf jeden Fall ein Geschäft, was sehr stark regulatorisch getrieben ist und zwar unterschiedlich je nach Land. Das ist die ganz große Herausforderung da. Das ist, wie bezahlt man das? Wie kann man das sichern? Bist du mehr drin als ich? Natürlich auch Parallelen zur Kryptoökonomie mit dabei, weil damit kann man vielleicht was umgehen. Damit kann man aber auch neue Kontrollmechanismen schaffen. Positiv wie negativ ist das. Also das ist eine Transformationsgeschichte. Alkohol. Ja, sowas wie Diageo, das ist einfach nicht zyklischer Konsum. Und dann können wir darüber reden. Also Diageo, wenn ich einmal in der Woche eine Spirituose zu mir nehme, zum Beispiel den Tequila von George Clooney, den sie ja gekauft haben, den Casamigos, dann soll das eine Sünde sein. Und wenn ich mir jeden Tag mit irgendwelchen Zuckerprodukten von Nestlé den Bauch vollschlage, ist das okay. Rein religiös betrachtet ist das dann, glaube ich, auch Völlerei. Ja, kannst du das auch nicht zählen. Ja, also jetzt bist du da. Also, und dann kann man das weiterziehen. Über Waffen hatten wir schon gesprochen. Und Tabak ist halt so ein Ding. Na, Tobias Kramer sagt halt, die Dummheit der Menschen stirbt nicht aus. Und das ist wie so ein Abo. Du hast halt Menschen, die nach wie vor bei jeder Preiserhöhung trotzdem mitgehen und weiter ihren Zigarettenkonsum haben. Und auch das ist ein defensives Investment. Das ist natürlich ein Tanz auf der Rasierklinge. Auch da regulatorisches Thema. Deswegen schütten die ja auch so viel aus, weil die müssen gar nicht mehr so ganz groß investieren, außer man nimmt es jetzt wirklich so wie Philip Morris an und sagt, wir wollen eine Tobacco-Free-Company werden, aber irgendwie sollen die Leute immer noch irgendwas dampfen und in diese Innovationen ist ja richtig viel Geld geflossen.
Vielleicht noch ganz kurz, klar, du hast jetzt Tabak als Droge angesprochen. Theoretisch Alkohol müsste man eigentlich auch dazu zählen, ist auch ein Zellgift. Aber ich glaube, wie so häufig ist die Menge das Gift. Und Zucker wird auch zum Gift in einer gewissen Menge. Und Salz ist auch ein Gift, wenn man zu viel zu sich nimmt. Ich versuche das schon.
Also Herr Lauterbach bestellt beispielsweise seine Pasta im Restaurant immer explizit gekocht, nicht in Salzwasser, sondern ohne Salz. Ja, also der Bundesgesundheitsminister ist schon sehr lange, also als er noch einfacher Abgeordneter war, sehr, sehr entschieden gegen Salz und hat auf die Gefahren von Salz hingewiesen. Übrigens auch auf die Gefahren von Grillgut. Also es ist alles sehr gefährlich.
Wenn sich mal einen Spaß macht und bei manchen Fertigprodukten hinten natürlich die Packungsbeilagen mal oder die Inhaltsstoffe liest, dann weiß man, wenn man Qualität einspart, muss es trotzdem irgendwas noch schmecken, dann packt halt ganz viel Salz, Zucker und Co. drauf. Deswegen am liebsten im Einkaufswagen das Zeug haben, was keine Inhaltsangaben hat. Aber jetzt schweifen wir gerade wieder ab. Wir haben jetzt gerade von Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Waffen gesprochen. Müsste man da vielleicht sagen, okay, das sind die Sünden altes Testament, lass uns mal Sünden neues Testament angreifen. Da haben wir dann vielleicht sowas wie Gentechnologie, da haben wir vielleicht sowas wie Tierversuche und Massentierhaltung. Ich meine, das ganze Thema Sünde, ja, nein, lebt ja auch mit der Kultur, was als Sünde angesehen wird, was Neues kommt und was nicht. Also auch das ist, glaube ich, fraglich, ob man da gezielt solche Unternehmen komplett ausschließen kann oder sich dann lieber eben dem Gegenstück dazu zuwendet und irgendwie Beyond Meat kauft, weil sagt, dafür muss kein Tier sterben.
Also bei Fleisch sind wir zum Beispiel bei einer Tyson Foods, ja, einer der größten Fleischproduzenten der Welt. Das ist sicherlich nicht jedermanns Sache, diese Aktie. Und Beyond Meat, ja, kannst du machen. Dann liest du danach mal das Interview von dem Vorstandsvorsitzenden von Frosta, Herrn Ehlers, über die künstlichen Stoffe in Beyond Meat. Und dann stellst du auch da wieder die Frage, ist das wirklich alles so gut? Frosta wiederum hat natürlich da ein ganz klares Eigeninteresse mit dem Reinheitsgebot. Die verzichten schon lange auf diese Zusatzstoffe. Ach, und dann drehst du dich doch irgendwie völlig im Kreis auf der Suche danach, was denn nun wirklich gut ist. Und wenn du jetzt also zwischen Altem und Neuen Testament unterscheidest, dann muss ich sagen, also in Sünden der Neuzeit ist doch zum Beispiel ein nicht ordnungsgemäßer Umgang mit Daten, die einem Unternehmen anvertraut werden. So, und dann kann, also bei Sünden Neues Testament, da würde bei mir ganz oben erstmal Meta-Plattforms, sprich Facebook stehen, mit der Sorglosigkeit und Nonchalance, mit der da umgegangen wird, mit den Daten, mit Themen wie Fake News oder Identitätsklau. Also kannst du dann auch unter Sünden reinnehmen. Ja, auch natürlich, wie man sich dort darstellt. Es ist am Ende, weißt du, es ist alles eine Frage, was kann ich als Anleger vertreten? Und man muss sich dann irgendwann eine Entscheidung stellen, wie man sich selber in seinem Depot umsetzen möchte. Und da gibt es also für mich eigentlich drei Möglichkeiten. Die Möglichkeit eins ist, dass man sagt, also ich habe zwar ganz viele Meinungen, aber ich kann meine Meinungen durch Konsumverhalten einfacher umsetzen als und zielgerichteter umsetzen als im Depot. Das heißt, ich mache bestimmte Einkäufe nicht. Ich kaufe bei bestimmten Läden besonders gerne. Ich spende vielleicht lieber hier als dort, aber in meinem Depot lasse ich es aufs Autopilot laufen. FTSE All World, MSCI World, ohne irgendwelche Sperenzien. Dann Möglichkeit zwei ist, ich sage, naja, also es gibt so ein paar Sachen, in die will ich nicht investieren. Meine Frau zum Beispiel hat ganz klar gesagt, sie will nicht das Geld für unseren Sohn in irgendeiner Form in Waffenhersteller kommt. Ja, und das heißt, wir haben dann für unseren Sohn einen solchen ETF, bei dem, sagen wir mal so, die Sünder draußen sind, das klassische ESG-screened, da ist halt keine Lockheed Martin drin, da ist halt kein Tabak drin und da ist keine thermische Kohle drin. Das so, also das, was so am ehesten Common Sense ist. Du kannst auch sagen, naja, ich gehe einen Schritt weiter, ich möchte ein SRI. Das heißt, du schließt dich einer statischen, irgendwie allgemeingültigen Definition an für solche Nachhaltigkeitsprinzipien. Und Möglichkeit drei ist, du sagst, ich habe in meinem Depot bewusst die Möglichkeit, bestimmte Investments zu tätigen und bestimmte Investments zu lassen. Ich will mich in meinem Depot selber verwirklichen und arbeite folglich in hohem Maße mit Einzelaktien und kann jede einzelne Aktie dann nicht nur nach ökonomischen Maßstäben so rechtfertigen, dass ich mich wohlfühle, sondern auch nach meinen sonstigen moralischen, ethischen, wie immer man das nennt, Wohlfühlmaßstäben.
Jetzt mal eine Frage der Zuschauer, weil es immer interessant, die haben eine gewisse Reichweite, die das Thema ja scheinbar interessiert, sonst hätte er jetzt nicht die letzten fast 20 Minuten zugeschaut und zugehört. Welche Meinung seid ihr? Ihr habt jetzt hier drei Möglichkeiten gesehen und die vierte wäre einfach zu sagen, ich investiere, dass halt am Schluss das Depot möglichst gut aussieht und denke halt, ich selber kann ja eh nichts beeinflussen. Also vielleicht mal spult mal kurz zurück, die drei Szenarien, die Christian angesprochen habe und vielleicht das vierte und gebt mal einen Kommentar.
Das ist ja auch, das ist ja das, was Möglichkeit 3 ist, wo ich einfach sage, also ich mache das, womit ich mich wohlfühle und ich fühle mich einfach mit allem wohl, was gut läuft und was den ökonomischen Kriterien folgt und ich will in meinem Depot mich nicht auf diese Art und Weise verwirklichen.
Abschließende Frage, gibt es irgendeine Branche, wo du selber als Christian C.W. Röhl, also C.W. ist ja schon Christian, C.W. Röhl sagt, da will ich eigentlich einfach nicht dabei sein, weil...
Also es gibt also Branchen nicht. Also ich habe keine Branchen auf dem Index, aber es gibt einfach Unternehmen, bei denen ich nicht dabei sein will. Das ist für mich insbesondere eine Meta-Plattforms aktuell. Also die können im Grunde machen, was sie wollen. Ich habe auch nichts gegen das Metaverse oder sowas. Aber weißt du, das Unternehmen ist nicht mein quantitatives Beuteschema. Und damit ich davon abweiche, in einer Venture-Position oder sonst was, muss mir das Unternehmen in irgendeiner Form sympathisch sein. Und da ist genau das Gegenteil der Fall. Es gibt noch ein paar andere Unternehmen, also bei einer Adidas, solange Herr Rohrstedt dort Vorstandsvorsitzender ist, muss ich auch nicht investieren. Aber das ist dann auch schon wieder teilweise ein ökonomisches Thema. Man sieht ja auch bei Henkel, dass so ein Unternehmen, bei dem Herr Rohrstedt mal gewirkt hat und seine brutalste Shareholder-Value-Option dann wirklich durchgezogen hat, dass ein Unternehmen sich erstmal erholen muss. Ja, mal gucken, wie sich dann irgendwann Adidas erholt. Henkel tut sich schwer. Was für mich ein Thema ist, was ich konsequent meide, sind Rohstoffinvestments, also ETCs, Rohstoffzertifikate, weil ich habe bis 2008 sehr aktiv in solche Produkte investiert, auch damit gehandelt. Ich war im Zertifikatebereich sehr aktiv generell. Aber ich habe dann von vielen Leuten aus sowohl der Metall- als auch der Agrarindustrie mitbekommen, dass diese Finanzspekulation, die da über solche Produkte in die wahren Terminbörsen eingreift, am Ende mehr Schaden anrichtet als Nutzen bringt. Sprich, die Volatilität, die dadurch entsteht, ist kritischer als der Nutzen durch zusätzliche Liquidität. Es nimmt einfach Kalkulationssicherheit und auch das, ich möchte das nicht ethisch überhöhen, sondern ich glaube, es sind sowohl ökonomisch als auch vom Mechanismus her Märkte, die Produzenten und industriellen Abnehmern vorbehalten sollten, wo sie sich treffen, wo sie ihre Abreden machen. Da hat Finanzspekulation nichts zu suchen. Ist aber eine Überzeugung, wohlgemerkt keine ethisch-moralische, sondern einfach so eine Überzeugung vom Marktmechanismus her. Deswegen lasse ich das. Versuche, das Thema Rohstoffe über Aktien abzudecken, was gut funktioniert, denn anders als Rohstoffe zahlen Aktien Dividende. Eine Equinor zahlt im Öl-Gasbereich eine schöne Dividende. Eine Rio Tinto zahlt im Bereich der Erze, Mining, eine gute Dividende. Es gibt eine Archer Daniels Midland, also Dividendenaristokrat im Agrarbereich. Das nur mal so, nicht als Empfehlungen, sondern einfach ein bisschen Name-Dropping. Und insofern bin ich da ganz gut präsent, ohne dass ich jetzt Rohstoffzertifikate anfassen muss oder ETCs. Gleichzeitig noch der Hinweis dazu, dass ich Gold nicht als Rohstoff werte dabei, sondern Gold ist für mich primär eine Währung, weil es in sehr vielen Prozessen auch einfach substituierbar ist, nur eben nicht zu Investmentzwecken. Da hat es eine Sonderstellung, deswegen nehme ich Gold da raus. Ich habe es aber physisch, nur in ein paar Allokationen, die ich sonst so betreue, ist es dann über entsprechende verbriefte Papiere, die es ja auch an der EUWAX gibt, entsprechend vertreten.
Nicht nur gibt, sondern auch von der EUWAX. Es gibt so genug Werbung. Vielen Dank für deine Meinung, vielen Dank für deine Zeit. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut und drehen gleich das zweite Video. Wenn ihr das auch noch sehen wollt, das wird in den nächsten Tagen und Wochen live gehen. Also sag mal einfach, bis gleich, Christian.
Bis gleich.